Ich lese den Text aus Micha 4. Am Ende der von Gott bestimmten Zeit wird Folgendes geschehen. Fest gegründet an der Spitze der Berge steht der Berg mit dem Haus Jahwes des Herrn. Erhaben über alle Hügel und alle Völker strömen ihm zu. Die Menschen sagen überall, kommt, wir ziehen zum Berg Jahwes, zum Haus, das dem Gott Jakobs gehört. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Denn von Zion geht die Weisung aus, von Jerusalem das Wort Jahwes. Er spricht recht im Streit der Völker. Er weist ferne Nationen zurecht. Dann schmieden sie die Schwerter zu Pflugscharen um, die Speere zu Messern für Winzer. Kein Volk greift mehr das andere an und niemand übt mehr Krieg. Jeder wird in Frieden unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen. Niemand wird aufgeschreckt, denn Jahwe, der allmächtige Gott, hat es gesagt. Ja, jedes Volk dient seinem eigenen Gott. Wir aber gehören für immer Jahwe, unserem Gott. Es kommt der Tag, spricht Jahwe. Da hole ich die Hinkenden und Vertriebenen zusammen, die ich mit Unheil bestrafte. Die Hinkenden mache ich zu dem heiligen Rest und die Schwachen zu einem mächtigen Volk. Dann wird Jahwe auf dem Zionsberg für alle Zeiten König über sie sein. Du Herdenturm, du Hügel von Zion, die Herrschaft kommt zu dir zurück. Jerusalem wird wieder Königsstadt sein. Amen.
Sehr lebendig, wie dieser Text vorgetragen wurde. Danke, Inge. Meine Predigt wird hoffentlich auch lebendig. Aber verzeiht mir, wenn ich das nicht ganz so schaffe. Ich nehme euch gerne heute in eine der größten Sehnsüchte der Menschheit hinein, nämlich der Menschheitssehnsucht nach Frieden. Kaum jemand mag Unfrieden, kaum jemand mag Streitigkeiten, kaum jemand mag Krieg. Ganz gewiss nicht. Und es gibt immer wieder auch Beispiele, gerade so aus der Popkultur oder auch aus der Literatur. Aber ich habe euch zwei Beispiele aus der Popkultur mitgebracht. Schon ein paar Jahrzehnte her, ja, John Lennon zum Beispiel. Ne? Imagine, stell dir vor, dass dieser Friede tatsächlich so ist. Stell dir vor, es gibt keine einzelnen Länder. Stell dir vor, es ist nicht schwer, das zu tun, sich das vorzustellen. Es gibt nichts, wofür man töten oder sterben müsste. Und es gibt auch keine Religion. Stell dir vor, alle Menschen leben ihr Leben in Frieden. Eine Utopie davon, die zum Ausdruck bringt, wie groß diese Sehnsucht danach ist. Die 17-jährige Nicole brach das ein Jahrzehnt später, 1983, John Lennon war 71, 1983, beim Eurovision Song Contest auf ein realistisches Maß, als sie sang und sie gewann dann auch ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Das wäre ja schon mal was. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ja, wir wollen letztendlich Frieden. Das ist eine der größten Sehnsüchte. Man muss sagen, erst recht auch in dieser Zeit. Aber die Spannung zwischen Realität und Wunsch oder man könnte auch sagen Utopie, die scheint heute größer zu sein als zu manchen anderen Zeiten mehr. Wie genau das aussieht, wie genau Friede aussieht und wie genau der hergestellt wird, das ist nämlich eine spannende Frage und die wird sehr kontrovers diskutiert. Für ganz viele ist eine Voraussetzung für Frieden, dass Gerechtigkeit herrscht. Denn es hat uns in der ersten Predigt dieser Reihe zum alttestamentlichen Propheten Micha damit hineingenommen, zum Thema Gerechtigkeit. Und aus Sicht der Leute, die sagen, bevor Frieden kommt, muss erstmal Gerechtigkeit her. Und bevor Gerechtigkeit kommt, muss vielleicht sogar falscher Friede gestört werden. Das ist schon eine Logik, die was für sich hat. Und dann gibt es zum Beispiel so Situationen und so Beispiele wie die vom letzten Freitag. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, ja, zwei Umweltaktivistinnen überschütteten ein wertvolles Gemälde von Van Gogh, eins dieser Sonnenblumengemälde mit Tomatensoße, klebten sich dann da auch an die Wand. Warum? Um zumindest aus ihrer Perspektive den falschen Frieden, der immer noch herrscht, weil immer noch mit Öl gehandelt wird, zu stören, damit irgendwann dieser Handel aufhört, damit irgendwann Gerechtigkeit herrscht, damit irgendwann Frieden herrscht. Das ist sozusagen die dahinterstehende Logik. Das kann man für sinnvoll halten, das kann man für total dämlich halten. Jeder mag da seine eigene Meinung zu haben. Aber dass das was ausdrückt, dass etwas, dass so etwas mit uns etwas macht, das ist schon so. Also Frieden, ja. Oder wenigstens ein bisschen will jeder. Aber wie der aussieht und wie der erreicht wird, da gehen die Meinungen doch ziemlich weit auseinander. Und das war eben zur Zeit von Micha, diesem alttestamentlichen Propheten, über den wir nachdenken in dieser Predigtreihe, wer ist wie Gott, weil das zum einen die Bedeutung des Namens Micha ist und auch zum anderen, weil Micha immer wieder damit argumentiert, dieser Gott, der kommt in unsere Situation hinein, darüber machen wir uns Gedanken und heute eben konkret auf der Grundlage dieses Textes, der ja eine Friedensvision zum Ausdruck bringt. Und ein erster Punkt, ausgehend von diesem Text, Gott wird Frieden schaffen. Vorher, wenn ihr die ersten Kapitel durchlest vom Buch Micha, ist das eine andere Botschaft, die da weiterkommt. Micha predigt Gericht, Micha predigt Zerstörung. Micha sagt, eure wirtschaftlichen und eure religiösen Zentren, die werden vernichtet werden, weil ihr nämlich nicht gerecht lebt, weil ihr nämlich die Schwachen ausbeutet, weil Gott euch entgegentritt. Und erst nach diesem Punkt, nachdem Gott Gericht gesprochen und nachdem Gott Gericht über euch herein hat brechen lassen, kann überhaupt erst wieder Frieden entstehen. Und das ist die Botschaft von diesem Kapitel 4. Zwei Betonungen. Zum einen, Gott wird Frieden schaffen. Also Micha. Und nicht nur Micha, sondern er redet ja im Auftrag Gottes. Gott selber ist der Meinung, dass es bei aller menschlichen Initiative, die wünschenswert ist, wir wollen ja, dass Menschen sich für Frieden einsetzen. Wir begrüßen so etwas wie Friedensinitiativen. Wir begrüßen so etwas, dass es Friedensnobelpreisträger und Trägerinnen gibt, von denen gesagt wird, sie setzen sich im Hinblick auf diesen weltweiten Frieden oder nationalen Frieden wenigstens ein. Wir begrüßen das. Und wir wollen uns dahinter stellen mit allem, was wir haben. Aber Gott ist letztendlich der Meinung, dass es letztendlich, wenn es um einen umfassenden und dauerhaften Frieden geht, nicht getan ist mit irgendwelchen menschlichen Initiativen und Ansichten, sondern dass es ihn am Ende braucht, um tatsächlich Frieden zu schaffen. Wenn du jetzt wenig vertraut bist mit dem christlichen Glauben, wenn du vielleicht sogar ein Stückchen in Opposition dazu stehst, dann könnte diese Formulierung oder dieser Gedanke Widerspruch bei dir erzeugen und auch darin gibt es eine innere Logik und bis zum gewissen Grad folge ich ihr auch, dass du nämlich sagen würdest, naja, aber schau mal, John Lennon hat es ja schon gesagt, im Namen von Gott oder irgendwelchen anderen Göttern, was ist da nicht alles an Unfrieden, an Zwistigkeiten und sogar an handfesten Kriegen vom Zaun gebrochen worden? Die Menschheitsgeschichte ist voll davon, dass im Namen Gottes verfolgt und getötet und gefoltert wurde und wird. Also sind wir nicht besser damit dran, dass Gott sich da raushält und dass wir Menschen vielleicht unvollkommen, aber immerhin besser als mit diesem belastenden Erbe Gottes oder des Namens Gottes Frieden schaffen? Und ich würde dir recht geben, die Menschheitsgeschichte ist voll davon, dass im Namen von Göttern oder Gottes, auch des Gottes der Bibel, Krieg vom Zaun gebrochen wurde, Verfolgung legitimiert wurde, Unterdrückung legitimiert wurde, noch und nöcher. Aber das Problem, wäre meine Antwort darauf oder wäre unsere Antwort darauf, ist nicht Religion an sich. Sondern das Problem ist das, was Menschen aus dem Ansatz von Religion und damit auch nicht Religion ausschließlich gemeint, sondern von Denksystemen, Ideologien machen. Dass sie ihren Gedanken, dass sie mehr wert sind, dass ihre Ansicht die bessere ist, sie fälschlicherweise dazu legitimiert, andere zu unterdrücken. Das findest du nicht nur in Ideologien und Religionen, das findest du auch in anderen Denksystemen. Wir haben ein Jahrhundert hinter uns, wo zwei Weltkriege über diese Welt hereingebrochen sind und das waren keine Religionskriege. Das waren Kriege, die aus anderen Ideologien und Denksystemen heraus entstanden sind. Da liegt das eigentliche Problem. Dass Menschen sich anmaßen, zu meinen, wie man Frieden herstellen könnte und dass Krieg zu einem gerechten Krieg erklärt werden könnte, der dann irgendwie einen gerechten Frieden nach sich zieht. Und Gott sagt nichts davon. Es braucht meine Initiative, damit dieser Friede, von dem ihr träumt und nach dem ihr euch seht, grundsätzlich überhaupt hergestellt werden kann. Die zweite Betonung von diesem Punkt, Gott wird Frieden schaffen. Der Text hier stellt keine Utopie in Aussicht, sondern der Text und Gott selber springt, Zitat, ans Ende der von Gott bestimmten Zeit. Und der Text fährt weiter fort, wird Folgendes geschehen. Und dann kommt eine Auflistung all dessen, eine Beschreibung dessen, wie dieser Friede tatsächlich aussieht. Wann das geschieht, dazu gleich noch mehr. Jetzt noch dazu dieses, dass Gott in diese Weltgeschichte hineinwirkt, dass Gott nicht unabhängig ist von dem Treiben und von dem, was sich hier in dieser Welt so alles ereignet, das ist zutiefst Ausdruck unseres christlichen Glaubens. Das magst du auch nicht nachvollziehen, das magst du vielleicht auch so nicht sehen. Vielleicht hast du eher den Eindruck, da gibt es möglicherweise einen Schöpfergott, aber er hat dieser Welt sich selbst überlassen und jetzt müssen wir halt sehen, wie wir damit klarkommen, was hier geschieht. Wir haben tatsächlich auf der Grundlage von Gottes Wort, was wir als Gottes Wort betrachten, eine andere Ansicht. Und wir sagen, Gott ist nach wie vor ein Gott der Geschichte. Das muss wichtig sein. Gott wirkt in diese Menschheitsgeschichte hinein. Vielfach verborgen. Vielfach nicht so offensichtlich, wie wir das gerne hätten. Vielfach auf eine Art und Weise, wo wir uns zu Recht fragen, Gott, wo bist du denn? Was machst du denn? Ist dir das nicht alles egal, was hier läuft? Warum lässt du denn so viel Ungerechtigkeit geschehen? Das sind berechtigte Fragen an Gottes Hineinwirken in die Welt. Aber von diesem Text her müssen wir sagen, Gott hat das alles im Blick. Und Gott wird irgendwann diesen Zeitpunkt setzen, dass er sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich deutlich für alle, sichtbar für alle Völker in Aktion trete und Frieden herstelle. Micha malt hier ein so eindrückliches Bild dieses Friedens, dass es eigentlich keine Erklärung bedarf, sondern nur ein wenig Vorstellungskraft, sich das auszumalen. Ein paar Aspekte davon. Erstens, es gibt keine Notwendigkeit mehr für Selbstverteidigung von Einzelpersonen als auch von ganzen Völkern. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Selbstverteidigungskurse müssen gestrichen werden, weil keiner mehr hingehen braucht. Bundeskanzler XY, der würde vielleicht Folgendes sagen im Bundestag. Die 100 Milliarden Sondervermögen, die wir für die Bundeswehr einmalig geplant hatten, sind nun nicht mehr erforderlich. Wir investieren stattdessen zu gleichen Teilen dieses Geld in das Pflege- und Gesundheits- und das Bildungssystem unseres Landes. Wow. Stell dir vor, das würde passieren. Wo Gottes Friede herrscht, da herrscht kein langweiliges Schlaraffenland, wo einem die gebratenen Tauben oder was auch immer, wenn du Veganer bist, die gebratenen Tofu-Schnitzel in den Mund fliegen, sondern Es ist eine Welt, es ist ein Leben, was immer noch von Produktivität und Arbeit gekennzeichnet wird. Man schmiedet das Kriegsgerät um in Pflugscharen, also damals das Gerät, mit dem die Äcker bearbeitet wurden, und in Winzermesser. Naja, damit können wir was anfangen in der Südpfalz. Ja? Sinnvolle Beschäftigung, Lieben, das ist die Botschaft, die davon ausgeht. Sinnvolle Beschäftigung ist Teil von Gottes Friedensreich. Und versteht ihr, was das bedeutet für Menschen, die im Moment keine Arbeit haben und die sich nach sinnvoller Beschäftigung sehnen, aber nirgendwo das erreichen? Das ist vielleicht sogar eine Botschaft für Leute, die ihre Arbeit im Moment als zutiefst sinnlos erleben. Und das erzeugt Unfrieden und das erzeugt so viel Stress in unserer Zeit. Gott sagt, wenn ich Frieden schaffe, dann gibt es sinnvolles Tun. Es ist ein Friede, dritter Aspekt dazu, auf allen Beziehungsebenen. Nicht nur international, dass die Völker nicht mehr Krieg führen, dass es keine Notwendigkeit mehr dafür gibt, für den Krieg zu üben, sondern auch auf persönlicher Ebene. Die Menschen genießen das Leben unter ihrem Feigenbaum und unter ihrem Weinstock. Wir brauchen nur wenig Vorstellungskraft, um uns das in unserer Gegend vorzustellen. Sie werden nicht aufgeschreckt, heißt es in diesem Text wortwörtlich. Das bedeutet, die Menschen brauchen diese innere Hab-Acht-Stellung. Was passiert als nächstes? Vor dem bösen Nachbarn vielleicht, der einen nicht in Frieden leben lassen will, brauchen sie nicht mehr haben. Sie können wirklich in der Tiefe ihrer Seele entspannen. Das ist die Botschaft, die Gott sendet. Ein nächster Punkt, um das zu erreichen, muss Gott Frieden schaffen. Ich habe das gerade schon mal angesprochen. Sowohl in dem Sinne tatsächlich, dass es keine wirkliche Gerechtigkeit gibt, wenn Gott nicht sie herstellt. Also bei aller menschlichen Beteiligung, zu der Gott sein Volk oder die Menschen generell aufruft, ist es letztendlich an Gott, dass er den Rahmen setzt für einen anhaltenden, für einen umfassenden, alle Bereiche des Lebens durchziehenden Frieden. Und noch einmal, alle sinnvollen menschlichen Initiativen, Organisationen und so weiter werden das letztlich nicht erreichen. Die Bibel ist an dem Punkt sogar so klar, dass sie sich dazu versteigt, möchte man fast sagen, Folgendes formulieren. In 1. Thessalonicher 5, Vers 3 steht das. Wenn die Leute sagen, jetzt haben wir Frieden und Sicherheit, wird plötzlich ein Verderben über sie hereinbrechen, wie die Wehen über eine Schwangere, da gibt es kein Entkommen. Das Wort Gottes, ihr Lieben, desillusioniert uns auf notwendige Weise von der Utopie, dass wir es in der Hand haben, mit menschlichen Mitteln tatsächlich göttlichen Frieden herstellen zu können. Das ist eine notwendige Enttäuschung. Und das geht ganz schön tief, weil das an unseren Stolz geht, weil das an unser Idealismus geht. Dass wir es doch in der Hand haben und dass wir diesen Gott letztendlich ja eigentlich gar nicht nötig meinen haben zu müssen. Wann passiert das denn? Spielt das irgendwo in der fernen Zukunft? Müssen wir sagen, naja, so ist halt die Welt im Moment nicht, dann hoffen wir mal, dass es irgendwann passiert. Jetzt kommt, ihr Lieben, das, was wir Evangelium nennen, eine gute Botschaft, nämlich das, dass wir sagen, Gott hat Frieden geschaffen. Der Apostel Paulus schreibt das im Neuen Testament, also im zweiten Teil unserer Bibel, so: Durch Jesus hat Gott alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Die Botschaft ist folgende: Gott kommt nicht nur irgendwie hinein als Schlichter oder Mediator, dass er sagt, vertragt euch doch ein bisschen besser. Sorgt, seid doch nicht so ärgerlich aufeinander. Ja? Und dass Gott uns irgendwie wie so ein Übervater ein bisschen auseinanderhält und sagt, ich kann dich verstehen und ich kann dich auch verstehen. Und jetzt kommt doch wieder zusammen, reicht euch einfach die Hände, gebt euch den Friedenskuss und dann machen wir so Friede, Freude, Eierkuchen mäßig weiter. Sondern Gott sagt, der Friede fängt da an, wo ich in Aktion trete und wo ich das, was in Feindschaft miteinander und deswegen auch in Feindschaft mit mir, dem allmächtigen Gott, lebt, versöhne, von mir aus. Das ist die Botschaft der Bibel, ihr Lieben. Das ist die gute Nachricht, dass wir sagen, wir haben diesen Gott und es gibt keinen anderen Gott, der so in Aktion getreten ist, dass er sagt, ich versöhne von mir aus. Aufgrund meiner selbstgewählten Initiative alles und jeden, der in Feindschaft mit irgendjemand anderem und deswegen auch mit mir lebt. Denn wer in Feindschaft und in Unfrieden mit anderen lebt, lebt automatisch in Feindschaft mit mir, der ich ein Gott des Friedens bin. Gott selber ist Zentrum des Friedens. Das Neue Testament skizziert das an einer anderen Stelle so, dass er sagt, er ist unser Friede. Und da, wo Menschen zusammenkommen zu diesem Gott, zu seinem Sohn Jesus Christus, da beginnt dieser Friede, von dem Gott gesprochen hat. Gott spannt sozusagen, und ihr habt euch ja vielleicht schon gefragt, warum ich denn dieses Ding hier mitnehme. Ja? Gott spannt sozusagen einen Friedensschirm auf, unter dem Menschen leben können. Und er sagt, ich bin das Zentrum dieses Friedens. Und wer unter meinen Schirm kommt, wer in meine Gegenwart kommt, wer so nah an mich herankommt, der hat Anteil an diesem Friedensschirm. Das ist jetzt nämlich ja naturgemäß nicht unsere Erfahrung, dass wir sagen, dieser Friede breitet sich jetzt auf wunderbare Weise in unserer ganzen Welt aus. Das erleben wir ja nicht. Wenn wir die Augen aufmachen, und da müssen wir sie gar nicht weit aufmachen, dann merken wir, diese Welt ist massiv im Unfrieden. Nicht nur auf internationaler Ebene, sondern auch auf persönlicher Ebene. Selbst im Herzen eines Menschen herrscht manchmal so ein Unfriede, dass es kaum auszuhalten ist. Aber der Friede Gottes, der kommt da hinein, der hält sozusagen diesen Regen von Unfrieden, diesen Regen von Streitigkeiten, diesen Regen und diese Sturmgewalt von Krieg ein bisschen mehr ab, als wenn wir schutzlos dem Ganzen ausgeliefert sind. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr habt einen wahnsinnigen Herbstregen und ihr stemmt euch mit aller Kraft mit so einem Schirm dagegen. Ihr werdet vielleicht immer noch nass an Schuhen, an der Jacke, an der Hose. Aber es macht euch nicht so nass, als wenn ihr diesen Schirm nicht hättet. Und genau so bricht dieser Friedensschirm Gottes hinein in unsere Welt. So sagen, hier gibt es einen schon des Friedens Gottes, aber das ist noch nicht vollständig, das ist noch nicht komplett. Und daran leiden wir und das treibt uns um. Aber da, wo wir als einzelne Personen oder auch als Gemeinschaften unter diesen Friedensschirm Gottes kommen, da kann er sich ausbreiten. Deswegen kann Jesus auch sagen, in seinen Seligpreisungen, also in dem, wo er Menschen glücklich nennt, wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, denn sie werden Kinder Gottes genannt. Hätten wir keine Ressource, dass von uns Frieden ausgehen kann, dann wäre das unter Umständen ein Satz, der uns massiv Druck machen müsste. Aber wenn ich weiß, dass ich mit Gott in Frieden geraten kann, durch seinen Sohn Jesus Christus, durch das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, und dass ich deswegen mit Gott im Frieden sein kann, dann bin ich in die Lage versetzt, tatsächlich so ein Friedensstifter zu sein. Wie kann das aussehen? Das ist eine spannende Frage. Damit komme ich auch zum Schluss. Ich gebe zwei kurze Aspekte, über die man länger nachdenken kann. Aber das sind mal zwei oder vielleicht waren es drei. Ja, drei. Drei Aspekte, dass das ein bisschen konkreter wird. Der erste Aspekt dazu. Wenn ich im Frieden Gottes bin, wenn ich mich zutiefst versöhnt weiß mit diesem Gott, der diesen Frieden herstellen kann, dann kann ich unter diesem Schirm eine Perspektive einnehmen im Hinblick auf einen anderen Menschen, dass ich sehen kann oder dass ich mir vorstellen kann, wie es sein könnte, wenn dieser andere Mensch auch im Frieden Gottes ist. Ich kann eine Sicht von dieser Situation oder von diesem anderen Menschen entwickeln, was über den momentanen Zeitpunkt hinausgeht. Besonders dann, wenn es um Konflikte und Streit geht. Ich kann mir dann vorstellen, das braucht nicht das Ende sein, was wir hier erleben. Dieser Konflikt, der kann überwunden werden. Nicht, weil ich mich zurückziehe, nicht, weil der andere sich zurückzieht, nicht, weil wir uns einfach aus dem Weg gehen, weil das ist ja kein echter Friede, sondern weil wir im Frieden Christi uns irgendwann, wenn auch jetzt nicht möglich, irgendwann vielleicht wieder so begegnen, dass wir uns tatsächlich als Kinder Gottes, als Geschöpfe Gottes wenigstens wahrnehmen können und einander den Frieden Gottes zusprechen können. Das ist ein echter Weg, das ist eine echte Ressource. Das ist jetzt nicht gleich so leicht verfügbar. Aber das kann man einüben, dass ich in Distanz zu dem anderen gehe auf eine Art und Weise, dass ich sage, jetzt regt mich diese Situation, jetzt regt mich dieser Mensch so dermaßen auf. Aber ich kann eine Sicht davon entwickeln, dass wir im Frieden Gottes wieder zusammenkommen. Und ich kann eine Position einnehmen, dass ich aus dem Frieden Gottes mich dazu entscheide, diesem anderen Menschen zu begegnen, sachlich zu bleiben, nicht Angriffe mit Angriff zurückzuzahlen, nicht Munition zu sammeln, verbal meine ich jetzt, schon gar nicht buchstäblich, und dem anderen das dann zum bestmöglichen Zeitpunkt heimzuzahlen und zu sagen, ja, du hast ja aber auch immer schon, ja, und so weiter. Also all das, was uns so nahe liegt in so einer Konfliktsituation, das kann ich tatsächlich tun, weil mich der Friede Gottes, unter dem ich sein darf, dazu befähigt. Dieser Friedensschirm Gottes kann zweitens mich dazu in die Lage versetzen, tatsächlich bis zu einem gewissen Grad geschützt zu sein vor Angriffen, die vielleicht bewusst ausgesendet sind, um mich in der Tiefe zu verletzen. Im Frieden Gottes habe ich eine Ressource, dass mich das nicht zutiefst verletzen kann, weil das zutiefst nicht meinen eigentlichsten Wert berührt. Weil das nicht die Botschaft ist, die stimmt, sondern die Botschaft, die ich hören darf, ist, Christus ist dein Friede. Und in diesem Frieden darfst du unterwegs sein. In diesem Frieden darfst du die Angriffe anderer Menschen von dir weisen und zu sagen, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Das ist nicht die Wahrheit über mich, über mein Leben, über diese Situation. Und der dritte Aspekt, in diesem Frieden kann ich tatsächlich auch im Frieden auf eine friedvolle Distanz gehen zu einer Situation, wo ich sage, hier kann ich im Moment nicht mehr ausrichten. Und ich kann darüber Frieden haben, dass ich mir zwar Frieden wünsche, aber dieser Friede im Moment sich im Moment nicht herstellen lässt. Das und noch viel mehr, ihr Lieben, das ist die Botschaft, die von diesem Text unter anderem ausgeht. Ich konnte das heute nur anreißen. Ich konnte heute nur eine gewisse Perspektive auftun. Deswegen ist es gut, dass mit dieser Predigt auch der Gottesdienst nicht zu Ende ist, sondern dass wir jetzt weitermachen. Wir werden zusammen Abendmahl feiern und so bekennen, wir glauben an diesen Gott, der Frieden schafft. Wir glauben daran, dass dieser Gott Frieden in unserem eigenen Herzen schaffen kann und dass dieser Friede in unseren Herzen auch heute, hier, heute Morgen, egal mit welchem Unfrieden du gekommen bist, tatsächlich hineinbrechen kann, sich ausbreiten kann. Und dass du dann unter dem Friedensschirm Gottes Abendmahl feiern kannst, Gott bekennen kannst, rausgehen kannst in deine Situation und tatsächlich Friedensstifter sein kannst auf eine Art und Weise, von der du geglaubt hättest, dass sie dir nicht möglich wäre. Ich wünsche dir sehr persönlich und uns als ganze Gemeinde, dass wir das erleben, heute und auch in der nächsten Woche. Gott segne uns miteinander. Amen.